direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Wir sind im zweiten Kapitel, im dritten Vers. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und ich bin hier wie immer mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wie in den letzten beiden Wochen wollen wir uns heute mit dem Thema Verschwörungstheorien intensiver auseinandersetzen. Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, welche Rolle verfügbare Informationen in der Genese von Verschwörungstheorien spielen und die Woche davor uns mit der Frage beschäftigt haben, was eine Verschwörungstheorie überhaupt ist und ob es klassische Verschwörungstheoretikerinnen gibt, wollen wir uns heute damit auseinandersetzen, wie man denn mit einer Verschwörungstheorie umgeht, sobald sie einem in der freien Wildbahn über den Weg läuft. Wir wollen uns heute ein Rezept angucken, was es uns erlaubt, grobe Einschätzungen darüber zu treffen, ob wir eine Verschwörungstheorie verwerfen sollten oder ob wir sie annehmen sollten, beziehungsweise welche Elemente von ihr verwerfenswert oder annehmenswert sind. Dieses Rezept stammt aus dem Buch von Klaus und Marius sowie der Kollegin Claudia Muth. Am Anfang war die Verschwörungstheorie, wie immer verlinken wir das unten. Und wir steigen mal direkt ein. Marius, was ist das für ein Rezept und wie viele Sterne hat es auf chefkoch.de?
Auf Chefkoch, da müsste ich jetzt erstmal wahrscheinlich 10 Minuten erzählen, was meine Katzen so machen und ein paar Philosophien über das Leben, wie es bei Chefkoch-Rezepten halt so üblich ist. Nee, eigentlich geht es eher um den Quastenflosser. Also das ist ja so ein ganz interessanter Fisch, der für viele Jahre als völlig ausgestorben und als Urzeitfisch galt. Und dann hat man ihn doch irgendwann im Beifang gehabt. Und krass, ne? Wir haben diesen Urzeitfisch. Ich glaube, Klaus weiß sogar ein paar Details über diesen Fisch. Und so ein Fisch ist wie eine Verschwörungstheorie. Oft wissen wir gar nicht, was dran ist. Also bis wir diesen Fisch im Beifang hatten, war das ja nur eine wilde Theorie, dass der vielleicht noch irgendwo ganz tief im Meer unterwegs ist. Und jetzt ist die Frage, was macht man dann mit so einer Behauptung, wenn wir die eigentliche Behauptung gar nicht so gut prüfen könnten? Wenn wir das könnten, wäre eine Verschwörungstheorie ja einfach zu handhaben. Wir schauen halt, stimmt sie oder nicht? Und wenn sie nicht stimmt, können wir sagen, naja, stimmt ja nicht, weg damit. Theorien haben das aber oft so an sich, dass wir sie nicht prüfen können direkt. Dass zum Beispiel wichtige Akten für die nächsten 70 Jahre noch unter Verschluss sind, dass gewisse Zeugen nicht sprechen können, dass Annahmen einfach nicht direkt überprüfbar sind. Jetzt ist es aber so, dass eigentlich auch nicht überprüfbare Theorien einen gewissen Wert haben können. Wenn wir jede Theorie, die nicht direkt überprüfbar oder auch falsifizierbar ist, ablehnen würden, würden wir auch in der Wissenschaft nicht sehr weit kommen. Wir müssen also irgendwie einen Weg damit finden, uns damit auseinanderzusetzen, wenn diese direkte Prüfbarkeit nicht so gegeben ist. Und dafür haben wir in unserem Buch sowas wie einen Leitfaden oder eine Checkliste entwickelt, einfach um damit umzugehen, um den Leuten was an die Hand zu geben, um zu schauen, ihr seid ihm jetzt nicht ausgeliefert, aber es gibt auch ganz gute Möglichkeiten, damit vielleicht erstmal klarzukommen.
Man muss immer wieder betonen, das, was Marius eben gerade schon, finde ich, ziemlich klar gemacht hat. Trotzdem will ich es immer wieder betonen, es geht uns nicht darum, Verschwörungstheorien von Anfang an abzulehnen und sozusagen Waffen gegen die Verschwörungstheorien zu entwickeln, sondern es eben genau so zu verstehen, wie er es gerade gesagt hat, nämlich vielleicht können wir damit ein bisschen weiterkommen, verstehen, welche Teile sind tatsächlich, sind lohnenswert, weiterverfolgen zu können und aber auch, welche Teile sind tatsächlich äußerst problematisch und die können wir wegnehmen. Und es können manchmal eben nur Teile dann bestehen bleiben. Manche Sachen bleiben vielleicht immer bestehen und viele der Verschwörungstheorien, die heute vielleicht nicht mehr als Verschwörungstheorien bezeichnet werden, sind eben vielleicht mal Verschwörungstheorien gewesen und haben sich dann im Nachhinein eben aufgrund der Aktenlage verändert.
Ich finde dieses momentane Überprüfen von Theorien einen ganz wichtigen Aspekt, so wie Marius oder jetzt auch Klaus gesagt hat. Also es gibt ja vielleicht Gegebenheiten, die der aktuellen Überprüfung im Weg stehen, wie Akten unter Verschluss, Zeugen, die nicht aussagen. Es gibt natürlich auch Theorien, die überhaupt nicht überprüfbar sind, weil alle Informationen dazu überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Aber es gibt natürlich auch Theorien, die vielleicht in der Zukunft prinzipiell überprüfbar sind und bis dahin müssen sie irgendwie aufrechterhalten werden, beziehungsweise es muss entschieden werden, ob es sich lohnt, sie aufrechtzuerhalten. Das ist auch in der wissenschaftlichen Theorien so. Also wir erinnern uns zum Beispiel an die bahnbrechenden Theorien von Albert Einstein und seine Vorhersage der Gravitationswellen. Er hat das vor 100 Jahren vorhergesagt, vollkommen ohne mögliche experimentelle Überprüfbarkeit. Das war ihm bewusst, aber er hat es trotzdem vorhergesagt und 100 Jahre später fand man heraus, Einstein hatte recht. Wenn man jetzt diese Theorie von Anfang an abgelehnt hätte mit der Begründung, ja, man kann es ja im Moment eh nicht falsifizieren oder überprüfen, wären wir überhaupt nicht, hätten wir eine der größten Meilensteine der modernen Physik verpasst. Dann steigen wir direkt mal ein. Wir haben uns ein aktuelles Beispiel rausgesucht. Wir wollen heute über ein paar Verschwörungstheorien sprechen, die im Bezug zur Covid-19-Pandemie im Umlauf sind. Wir skippen jetzt mal den ganzen Teil, wie das Rezept dieses Gericht unser Leben verändert hat und wie wir es in einem kleinen italienischen Dorf das erste Mal gegessen haben und steigen direkt ein mit der Verschwörungstheorie. Ich behaupte, Covid-19 wurde von Bill Gates in die Welt gesetzt, um den Plan, der auf den Georgia Guidestones verschrieben ist, die Weltbevölkerung unter 500 Millionen zu halten, umzusetzen. Wie überprüft man das?
Genau, es gibt ja diesen, wer war das, Hitchens Rasiermesser, was ohne Belege behauptet wird, kann ohne Belege verworfen werden. So einfach genau. Wollen wir es uns heute jetzt aber eben nicht machen. Man liest es auf den Internetdiskussionen und ich finde diese Behauptung gar nicht so gut, weil wenn wir so einfach alles ablehnen, was irgendwo behauptet wird, dann machen wir die gesellschaftliche Debatte auch sehr arm. Wir bringen erstmal jeden, der vielleicht irgendwo einen Missstand entdeckt, in diese Beweis- und Erklärungsnot. So möchte ich es eigentlich auch nicht haben. Also wenn jemand was ohne Belege behauptet, dann sind wir jetzt vielleicht auch als Wissenschaftler ja erstmal gefordert, zu gucken, was da dran ist. Wenn wir das einfach mit so einem Totschlagargument abwehren, machen wir es uns sehr leicht. Jetzt machen wir es uns mal nicht leicht und fangen mit dem ersten Schritt der Checkliste an, so eine Theorie auf wenige klare Aussagen zu bringen. Den Schritt haben wir eigentlich schon gemacht, das hat Niklas jetzt schon für uns gemacht. Prägnanter kann man es, denke ich, nicht mehr formulieren. Oft ist da ja ganz viel außenrum, was man erstmal ein bisschen wegschälen muss. Diesen Schritt erübrigt sich jetzt, Niklas hat es für uns zusammengefasst, Bill Gates will die Welt Ordnung nach den Georgia Guidestones hervorbringen oder umsetzen. Das wäre Schritt 1, das haben wir jetzt schon.
Genau, da hat man sicherlich auch Verschwörungstheorien, die einfach mal nicht so einfach irgendwie runterbrechbar sind oder die total komplex sind. Viele historische Ereignisse vielleicht mit einbeziehen, aber das ist der erste Schritt. Bringen Sie die Verschwörungstheorie auf eine Kernaussage. So, wie fahren wir fort?
Vielleicht erst dazu noch, warum eigentlich? Das ist jetzt nämlich nicht unbedingt ein erkenntnistheoretisches, sondern ein pragmatischer Punkt. Wenn wir uns mit etwas auseinandersetzen, müssen wir das handhabbar machen. Natürlich wäre es auch toll, wenn wir uns mit 20 DIN A4 Seiten oder noch mehr oder mit ganzen Büchern auseinandersetzen würden. Das können wir im Alltag aber nicht leisten. Das heißt, dieser erste Schritt ist erstmal ein pragmatischer Schritt. Wir versuchen, etwas handhabbar zu machen. Wir können jetzt nicht Wochen oder Monate in die Prüfung einer Wunder wie elaborierten Theorie stecken, auch wenn das manchmal interessant wäre. Aber wenn uns jetzt jemand eine Stunde auf einer Feier erzählt, irgendwas über Bill Gates und Georgia Guidestones, wie gehen wir damit um? Wir müssen es erstmal kondensieren, wir müssen es handhabbar machen, also eher ein pragmatisches Argument. Und der zweite Schritt wäre dann eben, auch das ist ein pragmatisches Argument, prüfen Sie die Relevanz. Ist diese Theorie überhaupt irgendwie relevant für mich, für die Gesellschaft? Sollte ich überhaupt weitere Zeit in die Erforschung dieser Theorie stecken? Und manchmal hat man Theorien, wo man sich denkt, na, es war schön, aber so what? Ist es meine Zeit überhaupt wert? Lohnt sich das, da weiter zu bohren, weiter zu forschen, weiter in den weiteren Schritten diese Theorie zu prüfen. Und nicht jede Theorie ist es wert, dass man diese Zeit sich einfach nimmt, weil unser aller Zeithorizont, na, das sind, da ist Beruf drin, da ist Familie drin, da sind andere Sachen drin. Ich kann nicht alles, was mir begegnet, stundenlang prüfen. Wäre schön, geht aber nicht.
Genau, dieses Rezept soll ja euch, lieben Zuhörern, eine Richtlinie sein. Das ist jetzt natürlich auch sinnvoll in der akademischen Auseinandersetzung, aber in der akademischen Auseinandersetzung, wenn man wirklich die Zeit, die Ressourcen hat, dann kann man so eine Theorie bis ins kleinste Detail überprüfen. Aber es soll jetzt hier darum gehen, wie ihr mit Theorien, die euch erstmal als Verschwörungstheorien vorkommen, umgehen sollt, wie ihr könnt, wie ihr sie prüfen könnt, und darum soll es heute gehen. Und ich finde, bei diesem Relevanzaspekt, wir hatten da auch schon letzte Woche drüber gesprochen, über die Verschwörungstheorie zur flachen Erde. So. So what? Stellt euch vor, die Erde wäre wirklich flach. Was würde sich in unserem Leben verändern? Nicht wirklich viel. Wir wüssten irgendwie, dass die NASA fantastische Photoshop-Skills hat und uns alle lange an der Nase herumgeführt hat. Aber für unser aktuelles Leben würde sich eigentlich nicht viel ändern. Ich müsste meinen Globus wegschmeißen. Das wäre, glaube ich, die größte Änderung in meinem Leben.
Und ich würde diese Relevanz, wir haben das sogar noch ein bisschen präzisiert, wir können dann zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, was wäre, wenn diese Theorie wahr wäre, aber keinen juckt's, also es wird nicht rezipiert? Was wären die Konsequenzen? Und auch der Umkehrschluss, was wäre, wenn diese Theorie falsch ist, aber trotzdem als Theorie in der Welt bleibt, was wären dann die Konsequenzen? Also sozusagen false positive und false negative zu denken. Und bei der flachen Erde wären beide Fälle wahrscheinlich recht, wie du sagst, in dem einen Fall, es wäre was dran und niemand glaubt es, unser Leben wäre wahrscheinlich kein anderes. Und der andere Fall, es wäre nichts dran und es wäre trotzdem weiter geglaubt, auch dann, ne? Stirbt wahrscheinlich keiner, sofern jetzt nicht ein Flacherde-Befürworter militant wird, aber das kann in jedem Lebensbereich passieren. Ich meine, die Grundidee an sich ist jetzt, denke ich, nicht sehr militant, der flachen Erde-Bewegung.
Und diese fälschlicherweise angenommenen Verschwörungstheorien, die sind natürlich besonders dann gefährlich, wenn sie eine bestimmte Volksgruppe, eine Ethnie, eine Religion als Ursache des Übels ausmachen. Also wir haben sowas in antisemitischen Verschwörungstheorien, in Verschwörungstheorien, die den Islam betreffen oder irgendwelche politischen Gruppierungen, wo es dann um angebliche Kindermissbrauchsringe geht, die weltweit operieren, und dann also die Adenochrom-Verschwörungstheorien. Das sind dann eventuell Verschwörungstheorien, die hohe Relevanz haben, wenn sie sich als nicht wahr herausstellen und dann eben ganz, ganz einfach in diesen Hetzbereich eingehen. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, diese Theorien, die in diesen Hetzbereich reingeht, da stellt ihr euch ganz entschieden dagegen und sagt, die muss man eigentlich von vornherein ablehnen.
Genau, das ist dann auch letztlich ein moralisches Argument, das man irgendwann treffen muss. Es geht nicht immer nur um Erkenntnis, es geht auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt, um Zusammenleben. Also manche Theorien kann oder sollte man auch einfach schon aufgrund ihrer moralischen Implikationen ablehnen. Und auch wenn jetzt keine Hetze betrieben wird, können Theorien problematisch sein, wenn sie über, also wenn immer wieder die Behauptung im Raum steht, die Bundesregierung würde irgendetwas verheimlichen und so, da wird jetzt erstmal keine Minderheit angegriffen, es sei denn, ich definiere den Bundestag als Minderheit, aber ich glaube, das würde in den meisten Definitionen rausfallen, weil es ja doch eine sehr privilegierte Gruppe ist. Aber selbst das ist auf lange Frist problematisch, weil dann sowas wie Vertrauen in politische Institutionen ausgehöhlt wird. Also der Philosoph Keely hat dieses Argument immer wieder betont, Vertrauen aushöhlen in demokratische Prozesse wäre auch auf lange Frist eine Konsequenz, die schaden würde. Auch wenn jetzt hier nicht gegen Minderheiten gehetzt wird, aber doch das demokratische Zusammenleben immer wieder in Frage gestellt wird. Auch das führt auf lange Frist zu einer Erosion, ne, der ganz des Diskurses, kann man sagen. Also auch das wäre schwierig.
Da sind wir wieder in diesem Bereich der gezielten Desinformation, der Propaganda, Verschwörungstheorien als Waffen. Das ist sicherlich auch ein großes Problem. Darum soll es heute allerdings nur am Rande gehen. Wir wollen uns wirklich angucken, wie man mit den einzelnen Verschwörungstheorien im Rahmen einer Einzelfallanalyse sozusagen umgehen kann. Über die wichtige Bedeutung von Verschwörungstheorien, darüber kann man dann auch noch mal ganze Kapitel oder Verse füllen.
Genau, aber es ist für diesen Relevanzaspekt natürlich wichtig, auch wenn jetzt jemand zum Beispiel immer wieder gegen Angela Merkel schießen würde, kann man sagen, naja, das lässt die jetzt kalt oder das schadet ihr nicht, aber auf Dauer kann man schon fragen, was das mit dem politischen Prozess macht. Das heißt, dann wäre die Relevanzbeurteilung trotzdem gegeben, auch wenn es jetzt jemanden trifft, der sich wehren könnte oder den das nicht anficht. Es wäre trotzdem relevant, sich mit diesen Theorien auseinanderzusetzen, sie zu prüfen, weil wenn sie falsch sind und trotzdem immer wieder in die Welt gesetzt werden, wäre das auf Dauer für den Diskurs problematisch. Und das ist ja letztlich diese Relevanzbeurteilung, die man treffen muss. Und da würde ich sagen, ja, muss man sich mit auseinandersetzen, muss man in die weiteren Schritte der Prüfung gehen, auch wenn Angela Merkel jetzt keine bedrohte Minderheit ist.
Definitiv. Also demzufolge der zweite Schritt, prüfen Sie die Relevanz. Was sind die Folgen bei einer falsch-positiven Annahme? Also wenn ich annehme, dass die Theorie wahr ist, obwohl sie nicht wahr ist. Und bei einer falsch-negativen Zurückweisung, also wenn ich annehme, dass die Theorie falsch ist, obwohl sie wahr ist. Was macht das mit der Welt um uns herum, mit unserer Gesellschaft und eventuell auch mit mir? Und anhand dieses Kriteriums kann man sicherlich wunderbar entscheiden, ob es sich lohnt, weiter sich mit der Verschwörungstheorie auseinanderzusetzen. Und wir sind auch schon bei Schritt 3.
Genau, weil bei dieser Bill Gates-Theorie diese beiden Punkte natürlich sehr relevant wären, falsch positiv, falsch negativ. Und jetzt würden wir eben mal schauen, wir können Bill Gates fragen, er wird uns wahrscheinlich nicht antworten. Selbst wenn er uns antworten würde, würde er nicht die Wahrheit sagen, falls an der Verschwörung etwas dran ist. Das heißt, jetzt sind wir gezwungen, wieso dieses Umkreisen des Themas. Wir müssen jetzt schauen, welche Vorannahmen sind notwendig, damit diese Kernannahme, dass Bill Gates den Plan der Georgia Guidestones umsetzen will, was müsste dafür gegeben sein? Welche Vorannahmen müssten zutreffen, dass an dieser Verschwörung etwas dran sein könnte?
Ja, Klaus, welche Vorannahmen müssten denn gegeben sein?
Das frage ich mich auch gerade. Deswegen halte ich mich hier auch locker mal kurz zurück. Also ich habe da nicht direkt eine Antwort, ehrlich gesagt. Welche Vorannahmen müssten gegeben sein? Marius, also ich gebe das direkt zurück.
Also die Vorannahmen müssten ja sein, hat Bill Gates die Mittel, um das umzusetzen?
Würde ich sagen, er ist einer der reichsten Männer der Welt.
Damit einer der mächtigsten Männer der Welt. Und ja. Also die Vorannahme der Machbarkeit überhaupt. Und da scheitert es ja schon bei manchen Theorien. Wenn wir jetzt mal Chemtrails nehmen, die jetzt interessanterweise völlig in den Hintergrund getreten sind, vielleicht auch, weil keine Flugzeuge mehr fliegen oder wenige Flugzeuge fliegen, die Vorannahme, dass über Flugzeugturbinen solche Stoffe in die Welt einbringbar sind, die auch stabil sind, temperaturstabil, um diesen Verbrennungsprozess zu überstehen, die dann auch noch psychoaktiv genug sind, um in diesen minimalen Dosen, die dann irgendwann noch bei uns ankommen würden, wirklich menschliche Gehirne zu beeinflussen. Das sind solche Vorannahmen, wo man rein physikalisch eigentlich schon sagen muss, das können wir verwerfen, guten Gewissens. Bei Bill Gates ist es nicht so. Der hätte die Möglichkeiten.
Genau, bei den Chemtrails ist es ja so, dass die tatsächlich, vielleicht muss man das auch noch mal ganz kurz erklären, also was Chemtrails genau sind. Also ich bin mir nämlich immer nicht sicher, ob das wirklich jeder kennt. Niklas, vielleicht erklärst du es ganz kurz und dann würde ich gerne mal die Absurdität der Vorannahmen vielleicht mal kurz erklären.
Also sofern ich mich richtig bei unseriösen Quellen informiert habe, bezeichnen Chemtrails, wie Marius schon gesagt hat, das Ausstoßen von gewissen Chemikalien durch Flugzeuge. Man kann sie nach der Theorie sehen als die weißen Streifen, die Flugzeuge am Himmel hinterlassen. Und mithilfe dieser Chemikalien soll die Weltbevölkerung krank gemacht werden, um sie zu kontrollieren. Denn das ist auch ein Thema, was immer wieder in dieser neuen Weltordnungserzählung kommt, die Kontrolle der Weltbevölkerung. Und dann muss man vielleicht noch mal ganz kurz einen Ausflug zu den Georgia Guidestones machen, die ich hier erwähnt habe. Das sind Steine, die in Georgia stehen, in den USA. Und auf diesen Steinen stehen auf verschiedenen Sprachen, steht ein Spruch. Und dieser Spruch oder diese Anweisungen eher bezeichnen ja einen Plan sozusagen für die neue Weltordnung. Und da steht zum Beispiel drin, dass man die Weltbevölkerung unter 500 Millionen halten soll. So, man weiß nicht direkt, von wem diese Georgia Guidestones da aufgestellt wurden. Sie werden immer wieder herangezogen als, ja, als vermeintlicher Beleg, dass es die neue Weltordnung sozusagen gibt, also dass es finstere Kräfte gibt, die danach trachten, das Zusammenleben auf der Erde maßgeblich neu zu organisieren, und zwar in ihrem Sinne. Also hier vermischen sich auch zwei Verschwörungserzählungen vielleicht und bilden sozusagen auch eine Verschwörungstheorie aus wahrscheinlich ziemlich sicher harmlosen Kondensstreifen am Himmel wird so ein finsterer Plan, die Weltbevölkerung zu dezimieren.
Also bei den, eben jetzt nochmal zurückzukommen zu diesen Kondensstreifen. Also erstmal physikalisch ist es ja relativ einfach zu erklären, was das ist. Kann jeder Physiker sehr, sehr einfach erklären. Aber das Spannende ist eben, was Marius eben gesagt hat, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Also die Theorie ist ja erstmal faszinierend, dass sie in die Welt kam und sie ist sehr, sehr populär. Aber wie kann man sich das vorstellen, dass es da reinkommt? Und Marius hat jetzt ein paar Sachen schon angedeutet, sowas wie Stabilität beim Verbrennungsprozess. Das ist jetzt aber schon sehr, sehr weit gedacht. Was ich mir immer denke ist, wie kann ich das organisieren, dass ich unentdeckt bleibe, das sozusagen in alle möglichen Raffinerien der Welt einzuspeisen. Es gibt zum Beispiel unfassbar viele unterschiedliche Firmen. Also, wenn es eine Firma gäbe nur, eine Firma, die heißt, was weiß ich, Super Oil, ne? Und die würden das alle vertreiben, dann wäre das ja schon so ein ganz bisschen plausibler. Aber so ist es, es gibt unglaublich viele unterschiedliche Länder, es gibt verfeindete Länder, es gibt verfeindete Organisationen, aber es soll angeblich weltumspannend sollen hier Giftstoffe eingeführt werden. Jetzt auch noch Giftstoffe, Nervengifte oder was auch immer, die psychoaktiv sind, die uns aber auf dieser Erde gar nicht bekannt sind. Also wir haben furchtbare chemische und biologische Waffen auf dieser Erde, aber genau diese sind uns nicht bekannt. Ja? Das macht die Sache auch nochmal schwieriger. Warum können sie nicht nachgewiesen werden? Und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, ist das eigentlich, zerfällt hier diese Theorie wenigstens der Chemtrails schon. Aber, wie es eben der Marius gesagt hat, hier würden wir bei diesem dritten Schritt noch nicht Bill Gates tatsächlich diese Theorie über Bill Gates tatsächlich vollständig überprüft haben und als ad absurdum geführt haben.
Genau, also vielleicht um diese Vorannahmen, die dafür gegeben sein müssten, nochmal zusammenzufassen. Bill Gates müsste die Möglichkeit haben, das hätte er. Dann müsste weitere Vorannahme, eine Pandemie oder die Inszenierung einer Pandemie müsste ein geeignetes Mittel sein, um dieses Ziel zu erreichen. Und vielleicht auch das, die Vorname Bill Gates hätte ein Interesse daran, dass das diese neue Weltordnung zu errichten. Ich denke, diese drei Annahmen müssten gegeben sein.
Genau, also es gibt wirklich die Bestrebung, diese Weltordnung herzustellen. Anders sieht es ja natürlich zum Beispiel aus, wenn man jetzt sagt, okay, Bill Gates will durch Impfungen das alles sicherstellen, weil dann sind die Vorannahmen schon wieder nicht schwierig, Anders sieht es natürlich aus, wenn man sagt, okay, Bill Gates möchte das alles durch Impfungen bewerkstelligen, denn dafür müsste es die Vorannahme geben, dass es eine Impfung gegen diese Pandemie gibt. Und dann kommt man schon wieder ein bisschen in Schlingern, denn wenn man sagt, okay, gut, wir wollen irgendwie die Weltbevölkerung dezimieren, dann wären wir ja jetzt sozusagen erstmal in der ersten Phase, aber da es noch keine Impfung gibt, also das wird dann auch wieder alles ein bisschen Zukunftsmusik und ein bisschen unkonkret.
Genau, aber das ist ja schon Schritt 5, kann man sagen. Schritt 3 wäre ja erstmal, diese Vorannahmen zu explizieren. Bei dieser Theorie ist es relativ leicht. Bei anderen, ne, wie QAnon oder aktuellen politischen Theorien, tut man sich vielleicht schon ein bisschen schwieriger, ne? Was muss denn gegeben sein? Welche Vorannahmen müssten zutreffen, damit meine Kernaussage, die an sich erstmal nicht überprüfbar ist, wahr sein könnte? Und bei Bill Gates waren wir jetzt bei Schritt 3, sind wir eigentlich noch grünes Häkchen. Würde alles, ne, diese Vorannahmen haben wir jetzt. Und Schritt 4 wäre dann die Prüfung dieser Vorannahmen auf Widerspruchsfreiheit. Und dabei sind es natürlich, na, da muss man sich auch ein bisschen reinknien. Das ist dann nicht mehr so straightforward bei vielen Sachen. Also widerspricht sich das, dass Bill Gates, einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt, eine Pandemie inszeniert, um über Impfungen, dann fehlt uns jetzt vielleicht auch eine Vorannahme. Also was will der da eigentlich genau? Wie funktioniert dieser Prozess, dieser Impfprozess, und warum hätte er ein Interesse daran? Da bin ich jetzt auch manchmal ein bisschen überfragt, wenn man das in den Medien so sieht. Wie soll das eigentlich vonstatten gehen? Also was ist in dieser Impfung denn drin? Habt ihr da was mitgekriegt?
Na gut, also man könnte natürlich, es gibt ja verschiedene Subtheorien dazu. Die einen sagen beispielsweise eine ganz einfache, straightforward, kapitalistische Hypothese, er macht damit einfach Geschäft. Er würde sozusagen die Impfung dann anbieten, er kommt plötzlich aus den Startlöchern und hat plötzlich ein Wundermittel, bietet es an, vielleicht zu überteuerten Preisen, und wird damit sein Milliardenimperium ausbauen. Ziemlich unwahrscheinlich deswegen, weil A, wir wissen, dass die Pharmaindustrie bestimmt sehr viel Geld verdient, aber mit Impfungen offensichtlich nicht so viel. Das ist tatsächlich ein relativ bescheidener Posten. Und in der Zukunft könnte es aber sein, dass die Preise jetzt völlig anders sind. Aber das wäre dann ganz gut überprüfbar, wenn wir also plötzlich mit Impfstoffen zu tun haben in 2 Jahren und die kommen zufälligerweise von einer Firma, wo er beteiligt ist, die horrende Preise verlangen, dann könnte man sozusagen nicht mehr ganz sicher sein bei diesem Punkt, den abzuhaken oder eben nicht abzuhaken, sozusagen hier abzubrechen. Aber jetzt gehen wir weiter. Es könnte ja sein, dass tatsächlich jemand über eine Technik verfügt, wie Bill Gates, der tatsächlich Chips da reinmacht. Also Mikro-Nano-Chips. Man kann nicht von Mikrochips sprechen, weil das müssten wirklich was ganz, ganz Kleines sein. Nano-Chips, die Dinger gibt es noch nicht. Also sie sind nicht nachgewiesen bisher, die tatsächlich uns beispielsweise verändern in unserem Denken. Die einen Theorien gehen jetzt zurzeit davon aus, dass sie sozusagen willfährig uns machen, vielleicht zum Beispiel Produkte wieder zu kaufen, also wiederum in diese kapitalistische Schiene, oder eben tatsächlich uns unfruchtbar machen, uns verändern in unserem Genmaterial und so weiter und so fort. All die Techniken sind nur einfach nicht bekannt. Das muss man ganz klar sagen, da sind wir offensichtlich von der Technik noch sehr, sehr weit entfernt.
In Ordnung. Gehen wir zurück zu unserer Ursprungshypothese, dass Bill Gates die Weltbevölkerung reduzieren möchte im Sinne einer neuen Weltordnung. Auch da stellt sich natürlich die Frage, warum möchte er das? Jetzt gibt es darauf verschiedene Antworten. Manche unterstellen ihm einfach einen gewissen Sadismus. Dann gibt es die Leute, die sagen, naja, vielleicht ist es auch ein bisschen Ökoterrorismus, weil auch das in den Georgia Guidestones erwähnt wird. Da wird gesagt, sei kein Krebsgeschwür für diese Erde, lass der Natur Raum. Dagegen spricht natürlich, dass Microsoft, dessen Begründer Bill Gates natürlich war, jetzt nicht unbedingt eine der ökologisch verträglichsten Firmen auf dieser Welt ist. Jetzt kann man natürlich dem jungen Bill Gates in seiner Garage einen Masterplan unterstellen, dass er gesagt hat, okay, in 50 Jahren lösche ich die Weltbevölkerung aus. Das wäre allerdings so, als würde man aber auch Bill Gates unterstellen, irgendwie 4D-Quantenschach zu spielen. Denn Prognosen sind besonders dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, um mal eine alte Wissenschaftlerweisheit in den Raum zu schmeißen.
Kein Problem, aber die Fragen stellen sich jetzt erstmal wirklich noch nicht, weil wir erstmal bei Schritt 4 die Widerspruchsfreiheit prüfen, unsere Annahmen. Wir reden ja von Theorien und wir hatten schon die letzten Male darüber diskutiert, dass sowas wie Widerlegbarkeit oder auch Überprüfbarkeit erstmal nicht die zentralen Kriterien sind, an denen wir eine Verschwörungstheorie prüfen sollten, weil wir dann auch viele gesellschaftliche Theorien gar nicht mehr betrachten dürften, soziologische Theorien, historische Theorien. Aber was wir von der Theorie erwarten müssen, ist eine gewisse Widerspruchsfreiheit. Wenn eine Theorie in sich widersprüchlich ist, dann taugt sie einfach nichts, muss man so sagen, weil dann ist alles oder nichts damit erklärbar. Und dieses Kriterium wäre Schritt 4, stecken denn grobe Widersprüche in diesen Vorannahmen, die gegeben sein müssten, damit die Theorie wahr ist. Und da würde ich jetzt hier auch erstmal keine Widersprüche sehen. Widerspruch wäre jetzt, wenn wir sagen würden, Bill Gates versucht, die Weltbevölkerung unter 500 Millionen zu drücken, aber wir würden gleichzeitig behaupten, dass Bill Gates dafür sorgt, dass Verhütungsmittel nicht mehr funktionieren oder irgendwie sowas. Das wäre ein Widerspruch und dann würde ich sagen, was soll das? Na, also da ist so ein eklatanter Mismatch in den Vorannahmen. Aus der Theorie kann nichts Gescheites herauskommen.
Du bist aber natürlich relativ liberal in deinem Kriterium, muss man dazu aber trotzdem sagen. Ich würde persönlich ja hier tatsächlich schon reinkrätschen. Du bist da deutlich liberaler, weil ich würde sagen, ein Philanthrop, der natürlich bekanntermaßen sich für Impfungen davor eingesetzt hat, Person, der sehr viele Hilfsprojekte unterstützt hat, in der Dritten Welt beispielsweise, hat ja offensichtlich schon ziemlich effektiv gezeigt, dass er auf einem anderen Trip ist, also dass er tatsächlich Leute unterstützt und so weiter. Und du kannst natürlich der Meinung sein, das ist dann immer die gefährliche Sache, dass es eben eine vorbereitende Maßnahme war, eine flankierende Maßnahme. Das ist so eine gute Immunisierungsstrategie, so nennt man das ja auch, von der Verschwörungstheorie. Trotzdem kommen mir da schon auf jeden Fall erste Widersprüche auf, muss ich ehrlich sagen. Natürlich noch kein strikter, der definitiv es ausschließt. Dein Beispiel war schlagend. Also wenn ich jetzt tatsächlich die Verhütungsmittel zusätzlich jetzt auch noch unschädlich machen würde und ich dafür auch bekannt wäre, dann wäre das wirklich ein echter Widerspruch. Aber auch da könnte ich natürlich mich immunisieren. Aber okay, lassen wir es vielleicht trotzdem mal stehen und arbeiten wir mal uns weiter.
Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir sofort eingefallen ist. Also Bill Gates, der jetzt natürlich durch seine Malaria-Forschung, durch die Bill Gates Foundation oder durch andere philanthropische Projekte maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Lebenserwartung von gewissen Menschen sich verlängert hat, jetzt plötzlich zu unterstellen, okay, jetzt gibt's plötzlich den Cut und jetzt setzt er seinen Masterplan um uns alle umzubringen. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig und das zeigt aber auch noch eine andere Schwierigkeit nämlich dabei auf, denn wir können das, wie Klaus gesagt hat, einfach als sagen, ja, das war eine Vorbereitung. Was jetzt allerdings passiert ist, dass wir eine Zusatzannahme reinpacken in unsere Theorie. Oder wir sagen, ja, aber es geht ja eigentlich um Impfungen und die Malaria-Impfungen sind überhaupt nicht wirksam, weil Impfungen sind allgemein nicht wirksam. Und plötzlich haben wir eine neue Theorie reingebracht und verbunden nämlich die über die Unwirksamkeit von Impfungen. Und je größer und je komplexer unsere Theorie wird, desto einfacher ist es, sich in Widersprüche zu verstricken. Und dementsprechend auch nochmal dieser Hinweis auf den allerersten Schritt, dass wirklich zusammen zu streichen auf einen oder mehrere prägnante Kernaussagen. Und wenn dann die Leute, die diese Thesen vertreten, mit Zusatzannahmen kommen, auch diese Zusatzannahmen mal zusammenzustreichen und gucken, okay, widersprechen sich die? Und es wird nämlich einfach einfacher und es wird wahrscheinlicher, dass sich diese Annahmen dann plötzlich widersprechen, je mehr Zusatzannahmen getroffen werden.
Genau, aber Widersprüchlichkeit, einigen wir uns vielleicht auf unentschieden. Es ist jetzt kein richtig krasser Widerspruch in dieser Annahme. Es ist natürlich, man stolpert ein bisschen, aber es gibt natürlich Theorien, wo man auf dieser Phase jetzt sagen müsste, da beißen sich die Vorannahmen so massiv, da brauchen wir nicht in diesen fünften Schritt gehen. Der fünfte Schritt wäre jetzt eben, dass wir die Vorannahmen mal abklopfen, wie wahrscheinlich sind denn die? Wie wahrscheinlich ist es, dass Bill Gates der neuen Weltordnung anheimgefallen ist, dass er sie verbreiten will. Wie wahrscheinlich ist es oder wie plausibel, dass eine Pandemie ein gutes Vehikel wäre, um diesen Plan umzusetzen? Und das ist jetzt der Punkt, wo man natürlich viel diskutieren kann, wo wir uns nicht auf absolut gesicherte Fakten berufen können, aber wo wir jetzt mal überlegen können, warum überhaupt eine Pandemie? Ist das wahrscheinliches Mittel für dieses Ziel? Was meint ihr?
Genau, da wird es eben richtig spannend, finde ich, weil Pandemie zum Beispiel ist einfach menschheitsgeschichtlich eigentlich auch so beschrieben, dass es ab einem gewissen Moment eben weltumspannend ist und potenziell nicht mehr im Griff behalten ist. Also das heißt, irgendwann verlierst du die Möglichkeit der Kontrolle einer Pandemie. Außer du hast tatsächlich jetzt sofort den Impfstoff bereit und bist selber vielleicht schon geimpft. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil sowas ist offensichtlich noch lange nicht entwickelt. Und wenn führende Institute, und zwar, wir reden jetzt nicht von einer Nation, nicht von 10 Nationen, es sind ungefähr 187 Nationen derzeit betroffen und wahrscheinlich in 180 Nationen wird wahrscheinlich geforscht. Das heißt, wenn man die Weltmöglichkeit von Forschung jetzt einfach ignoriert und sagt, naja, aber einen gibt's, der hat halt das Rezept schon, ist super unwahrscheinlich. Und jetzt kommt eben das Spannende, die Pandemie ist irgendwann außer Kontrolle. Das heißt, deine potenziellen Freunde werden auch getroffen. Und du siehst es ja querbeet, also es sind so hohe Infektionsraten jetzt schon. Und wir sind wahrscheinlich erst am Anfang dieser Pandemie. Jetzt gibt es schon so viele Menschen, die man selber kennt aus Showbusiness. Heute ist beispielsweise wieder sind neue Meldungen rausgekommen von Politikern, wirklich Spitzenpolitikern, die erkrankt sind und so weiter und so fort. Und wir merken, dass es ja ziemlich wahrscheinlich ist, dass irgendwann auch die Verwandten, die Bekannten, die Freunde von Bill Gates auch getroffen werden, vielleicht er selber. Ja? Und das macht die Sache auch ziemlich unwahrscheinlich, ja? Dass man sowas billigend in Kauf nimmt. Jetzt kann man trotzdem, ich weiß nicht, Niklas, dir brennt es auf den Nägeln, ja? Weil ich würde es sonst genau, weiterspinnen gleich. Mhm.
Aber was ich dazu sagen wollte, ist, man kommt jetzt natürlich um diesen Fakt ein bisschen rum, indem man sagt, naja gut, aber Bill Gates hat einen Impfstoff und den hat er schon rumgegeben. Wenn ich jetzt allerdings auch noch der Meinung bin, dass Impfstoffe prinzipiell wirkungslos sind, habe ich plötzlich diesen Clash.
Ja, ja.
Dann habe ich plötzlich diesen Clash. Und natürlich gibt es eine Zusatzannahme, wenn man halt dieses kapitalistische Motiv unterstellt, dass es schon einen Impfstoff gibt und er möchte damit ganz, ganz viel Geld verdienen. Das ist auch ein Weg drumherum, aber eben nur um diesen einen Punkt und viele andere Punkte bleiben unrealistisch trotzdem dabei. Also je nachdem, welche Vorannahmen trifft, verändern sich plötzlich auch die Relevanzen einzelner Facetten der Theorie und werden auch mehr oder weniger wahrscheinlich. Weil ich würde jetzt zum Beispiel auch mal reinschmeißen, wenn ich jetzt die Weltbevölkerung unter 500 Millionen drücken möchte, dann würde ich ein viel tödlicheres Virus nehmen.
So. Das ist ein bisschen das Problem hier, ne? Dass das Virus in seiner jetzigen Form eigentlich für die Ziele von Bill Gates gar nicht so gut geeignet ist. Zum einen trifft es vorwiegend Ältere und Kranke. Das sind Menschen, die haben eh keine Lobby, also wir sehen es ja gerade in Amerika.
Er selber ein Greis mittlerweile, ja. Muss man auch sehen. Mhm. Ja, und seine Verwandten oder seine besten Freunde werden vermutlich auch älter sein.
Also sowas wie die Schweinegrippe oder die spanische Grippe, die unter jungen Menschen so richtig verheerende Schäden anrichtet, die wäre ja eigentlich viel besser geeignet, wenn ich sage, ich will A, die Weltbevölkerung drücken, weil dann muss ich an die Jungen ran. Und B, ist es natürlich auch was viel mehr Druck in der Gesellschaft erzeugt, wenn auf einmal die 20-, die 30-Jährigen sterben und nicht nur die 70- und 80-Jährigen. Das heißt, wenn jemand die Welt wirklich auf den Kopf stellen wollte, dann eher mit einer veränderten Schweinegrippe, veränderten Vogelgrippe, sowas wie die spanische Grippe. Da ist jetzt Covid eigentlich gar nicht so, ne? Viele Richtig. Menschen scheinen gar keinen Handlungsbedarf. Das ist natürlich einerseits tragisch, weil alte Menschen haben genauso das Recht auf Leben, aber für den gesellschaftlichen Druck scheint es für viele Menschen gar keine so große Rolle zu spielen. Es trifft ja nur die Alten, hat man Richtig. Oft gehört. Ne? Das ist also sehr zynisch, sehr menschenverachtend, aber der Druck war für viele einfach nicht da.
Ganz genau. Und zum Beispiel auch ein anderes Argument, also man könnte jetzt einfach sagen, okay, er ist ein Zyniker, er tritt eben auf mit einer Überlegenheitsstrategie, er kann das alles bewirken und egal wen es erwischt, er will die einfach umbringen. Oder sowas wie der reiche Wahnsinnige, auch das, diese Typologie gibt es ja, dass er einfach sozusagen ein Programm durchziehen will, um einfach Schaden anzurichten. Und beides ist halt ziemlich unwahrscheinlich jetzt vom psychologischen Standpunkt aus. Als Zyniker ist er bisher nicht aufgetreten. Also es gibt keine Belege, die das in seiner Persönlichkeit tatsächlich zeigen. Selbst bei den Konflikten damals, diese weltbekannten Konflikte mit Steve Jobs, ist er eigentlich nie so aufgetreten, dass er zynisch war, sondern er ist sogar auf Leute zugegangen, die ihn sozusagen öffentlich demaskiert und attackiert haben. Und wenn man sich überlegt, wie wohl überlegt er viele Strategien in seinem Unternehmen tatsächlich angefangen hat und wie er zu Reichtum gekommen ist, das ist eigentlich sehr, sehr logisch zu erklären und ist durchaus visionär gewesen, hat nicht immer die besten Produkte gemacht, aber sehr, sehr gute Produkte im Endeffekt, die sehr erfolgreich waren, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es eben, und das sind eben echte Bilanzen, das ist nicht so wie bei anderen Milliardären, die sozusagen behaupten, dass sie sehr, sehr viel Geld haben und aus sich selbst herausgeschaffen haben. Bei ihm ist es tatsächlich sehr, sehr gut nachweisbar. Die Quellenlage ist extrem gut. Würde man auch sagen, das wäre merkwürdig, wenn der plötzlich sich so anders zeigt, weil Persönlichkeit schon so anzuerkennen ist, dass es etwas Persistierendes ist. Über verschiedene Situationen, über verschiedene Lebensabschnitte hinweg einigermaßen konstant. Das ist natürlich nicht vollständig konstant, aber es würde einfach der gesamten biografischen Lage eigentlich widersprechen.
Und es wäre auch eigentlich Quatsch für ihn jetzt auf die, man sagt ja dann oft zu dem Gehirn Wetware, also die feuchte Ware sozusagen, die zu attackieren, für jemanden, der rund um die Welt auf praktisch allen Computern dieser Welt seine Software hat. Da irgendwie eine Backdoor, ein Virus. Also Bill Gates könnte wahrscheinlich wirklich von jetzt auf gleich die ganze Zivilisation vernichten, wenn er einen Killswitch in Windows hätte. Ne, Regierungscomputer, medizinische Geräte können von heute auf morgen von ihm außer Kraft gesetzt werden, wenn er diesen Plan denn gehabt hätte. Das heißt, so ein Virus in die Welt zu setzen, fände ich jetzt ein bisschen umständlich. Also erscheint mir einfach völlig unplausibel.
Genau, wenn du diese Möglichkeiten schon hast und die ja eben wahrscheinlich schon wesentlich besser in den anderen Bereichen sozusagen entwickelt hätte, auch diese Theorie wäre natürlich sehr, sehr schnell meines Erachtens demaskierbar, weil es natürlich ein unglaubliches Heer von Programmierern, talentierten Softwareentwicklern gibt und so weiter, die vermutlich solche Killswitches tatsächlich identifizieren würden.
Jetzt, wir hatten ja bei der Relevanz auch die Prüfung, was wäre denn, wenn die Theorie falsch ist und sie trotzdem sich hält? Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Also ich denke, wir haben jetzt schon mal in die Richtung gedacht und auch von Plausibilitätsstandpunkt, auch wenn jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, können wir sagen, dass Bill Gates wahrscheinlich nicht Covid-19 in die Welt gesetzt hat, um die Weltbevölkerung unter 500 Millionen zu drücken. Das wäre aus mehreren Gründen, ne? Klaus hat auch mit dem Verweis auf seine Persönlichkeit argumentiert, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Wir haben aber die Situation, dass diese Theorie kursiert, dass die viele Menschen aufnehmen, obwohl wahrscheinlich nichts dran ist. Und da sind wir jetzt an einem Problem, weil Covid-19 eine sehr ernste Situation ist und weil, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, ne, let it happen on purpose, es wahrscheinlich viele Menschen gibt, auch Politiker, die diese Krise jetzt aber wiederum für sich nutzen. Sie können sie hijacken. Und wenn jetzt aber die Leute auf hier Bill Gates fokussieren und auf diese Idee, dass der irgendwelche Nanobots in uns reinschleust, ist, finde ich, die sehr große Gefahr, wir übersehen vielleicht wirkliche Nutznieße, wir übersehen, dass sich Menschen diese ganze Situation zunutze machen können, um wirklich ihre politischen Ziele durchzudrücken. Und das ist eine Gefahr, die sehr real ist. Und dieser ständige Bill Gates-Zeug, hey, wir haben wirklich Probleme in dieser Welt, wir haben Probleme mit Corona, wir haben Menschen, die sich das zunutze machen, auch wenn sie es vielleicht nicht oder ganz sicher nicht herbeigeführt haben, aber das sind Nutznießer dieser Situation. Und da fällt der Blick im Moment fast gar nicht drauf. da wird nicht drüber gesprochen. Und das finde ich bedenklich. Und da sollten wir drüber sprechen, dass diese Theorie eben uns ablenkt von den wirklichen Problemen, die wir jetzt die nächsten Wochen und Monate wirklich angehen müssten, um auch mal zu benennen, wer profitiert denn gerade davon und wer sollte davon aber vielleicht eigentlich gar nicht profitieren.
Richtig. Und das ist ja nicht nur das, sondern wir kämpfen tatsächlich zurzeit wir sehen das häufig, dass Personen gegen Bill Gates und Melinda Gates kämpfen und als Zeichen ihres Kampfes oftmals ignorieren, dass die Pandemie tatsächlich trotzdem läuft. Ja, das wissen wir wirklich, dass sie läuft. Das ist ziemlich schlecht zu leugnen. Ja, sehr, sehr viele Personen, die sich auch an bestimmte Regeln, Hygieneregeln nicht halten, verweisen ganz häufig darauf, dass sie eben tatsächlich das nicht akzeptieren, was da läuft von Bill Gates und Melinda Gates. Und da wird es dann auch auf eine zweite Ebene wird's extrem gefährlich.
Brandgefährlich. Das ist natürlich auch ein Punkt. Also wenn ich jetzt wirklich annehme, dass die Pandemie von Bill und Melinda Gates in die Welt gesetzt wird, dann sollte ich ja alles daran setzen, dass die Pandemie sich nicht weiter ausbreitet. Aber wenn ich dann auf gewisse Demonstrationen gehe und dort meine Parolen in die Welt schreie und mich dann nicht an gewisse Regeln halte, tue ich nichts dafür, sondern spiele eigentlich den bösen Widersacher, dem ich diesen Masterplan zuschreibe, in die Karten. Also da hat man plötzlich auch einen Widerspruch im eigenen Verhalten, wo man auch sich das angucken kann und zu sagen, dann passt irgendwie was nicht mit deiner Theorie, wenn du das eine annimmst, aber das andere machst. Und vielleicht noch als Regel oder als Heuristik für den fünften Schritt, die sogenannte Conjunction Fallacy. Das ist die Tendenz von Menschen, zusammenhängende Ereignisse teilweise als wahrscheinlicher anzunehmen als singuläre Ereignisse. Also, das äußert sich zum Beispiel in dem, dass man sagt, okay, Niklas ist ein Psychologe und er ist ein Mann. So, das sind zwei unterschiedliche Ereignisse, die in meiner Person zusammenkommen. Was ist jetzt wahrscheinlicher, dass ich ein Mann bin oder ein Psychologe? Oder Psychologie studiert habe und somit Psychologe bin oder Psychologin, oder dass beides zusammenfällt. Die Einzelwahrscheinlichkeiten sind immer wahrscheinlicher als die Conjunction-Wahrscheinlichkeit.
Also nicht unbedingt wahrscheinlicher, aber mindestens gleich. Genau.
Ja. Oder mindestens gleich. Und das treibt sich jetzt natürlich auf die Spitze, wenn wir viele verschiedene Zusatzannahmen, wir haben davon im vierten Schritt gesprochen, wenn wir viele Zusatzannahmen brauchen, um unsere Theorie zu erklären. Je mehr Annahmen wir treffen, desto unwahrscheinlicher wird die Schnittmenge sozusagen. Also man kann sich das wunderbar in Kreisdiagrammen vorstellen, wo man sagt, okay, gut, wir haben hier die Menge an allen Leuten, die neue Weltordnung angehören und die das machen wollen. Und dann haben wir die Schnittmenge von Leuten, die reich sind. Und wenn wir nicht direkt unterstellen, dass alle Leute, die reich sind, der neuen Weltordnung angehören, haben wir da schon mal eine Wahrscheinlichkeitsreduktion. Und dann haben wir noch mal die Wahrscheinlichkeitsreduktion, okay, gut, jetzt haben wir die reichen Leute, wir haben die Leute, die der neuen Weltordnung angehören. Jetzt brauchen wir auch noch die Leute, die wirklich die Mittel haben, also die nicht nur reich sind, sondern die eventuell auch einfach die Infrastruktur haben, um sowas zu verbreiten zu können, die auch den politischen Einfluss haben. Und dann wird die Schnittmenge immer, immer kleiner. Also je mehr Zusatzannahmen nötig sind, desto unwahrscheinlicher wird tatsächlich einfach alles. Und das ist eben auch nochmal eine begleitende Entscheidungsregel.
Du hast jetzt ganz gut das beschrieben, was man auch als Ockhams Rasiermesser kennt, dass man eben nicht ohne Not die Zusatzannahmen oder die Annahmen vermehren sollte. Und letztlich ist auch ein probabilistisches Argument, ein Wahrscheinlichkeitsargument, dass man sagt, mit jeder Zusatzannahme sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein kann, weil mit jeder Annahme kann die Wahrscheinlichkeit nur geringer werden, sie kann nicht zunehmen. Das ist einfach, wie du es sehr schön beschrieben hast, ein Wahrscheinlichkeitsargument. Manchmal hat man aber halt auch sehr komplexe Sachen im echten Leben. Das heißt, es ist kein Gegenargument per se. Nur weil etwas sehr, sehr viele Vorannahmen braucht, ist es nicht automatisch falsch. Es ist halt nur unwahrscheinlich erstmal. oder unwahrscheinlicher als eine Theorie mit weniger Annahmen. Aber manchmal sind halt auch die Theorien mit mehr Annahmen einfach richtig und die mit weniger Annahmen falsch.
Genau, aber dann spielt ja natürlich eine Rolle, wie wahrscheinlich die einzelnen Annahmen sind. Weil wenn die alle sehr unwahrscheinlich sind und dann auch noch kombiniert werden, wird es immer noch unwahrscheinlicher. Also Occams Rasiermesser ist jetzt nicht das absolute Totschlagargument und vor allem ist es jetzt auch nicht das Argument, mit dem man plötzlich alle Annahmen wegstreichen kann und sagen kann, ja, da ist überhaupt nichts, aber es ist vielleicht ein Argument zu sagen, okay, diese Annahmen sind total unwahrscheinlich, die kann man guten Gewissens wegschneiden und dann kann man sich nochmal den Körper, der zurückbleibt, angucken und den auch nochmal überprüfen. Also nur, weil ich sage, diese Kombination von Annahmen ist unwahrscheinlich, heißt ja nicht, dass ich dann einfach überhaupt keine Annahme mehr treffe, sondern ich kann gewisse Annahmen wegstreichen und dann gucken, inwieweit mein Theoriegebilde immer noch passt.
Genau, aber um zurück auf Bill Gates zu kommen, das ist jetzt eben was, wo die Summe der Vorannahmen, die nötig sind, damit diese Theorie stimmt, in ihrer Gesamtheit eher dem sehr, sehr unwahrscheinlichen Spektrum zuzuordnen sind. Aber wie gesagt, wir müssen uns trotzdem Relevanzkriterium mit dieser Theorie auseinandersetzen, weil sie durch ihre Existenz ablenkt von wirklichen Gefahren und Problemen, die sich aus dieser Pandemie. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, die Theorie ist falsch, ist sehr wahrscheinlich, sondern ich muss mich trotzdem damit auseinandersetzen und versuchen zu erklären, warum springen so viele Menschen darauf an, anstatt einfach nur eine verdammte Maske zu tragen, wenn sie einkaufen gehen, was jetzt wirklich eigentlich kein großes Ding ist, eigentlich groß beeinträchtigt. Nein, da wird dann lieber über Bill Gates hergezogen. Das ist so ein, aber Klaus, du hast ja viel über diese Masken auch geforscht. Warum ist es denn für die Menschen so ein hochemotionales Thema, dass sie jetzt in manchen Alltagssituationen so ein Ding vor der Nase haben sollen? Was macht das?
Ich habe fast das Gefühl, wir sollten darüber mal in einer eigenen Sitzung, in einem eigenen Vers sprechen, weil es tatsächlich so unglaublich viel Stoff hergibt. Aber eines vielleicht schon vorab, bei den Masken haben wir einen spannenden Fall, weil es offensichtlich um meinen Körper geht. Und es geht um die Bedeckung meines Körpers und es ist staatlich angeordnet. Und das ist, das merkst du in ganz, ganz vielen Dingen. Alles, was mit deinem Körper zu tun hat, wo angewiesen wird, dass du etwas machen musst, ist problematisch. Noch schlimmer, eine Steigerung wäre eben, dass du etwas einnehmen musst. Und da wären wir dann eben beispielsweise auch beim Impfen, wo tatsächlich sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr extrem reagieren, weil sie eben die Sorge haben, beispielsweise vergiftet zu werden, geschädigt zu werden und so weiter. Und ob das jetzt alles immer irrational ist, das ist jetzt spielt keine Rolle. Es ist ein psychologischer Faktor. Und deswegen müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein bei solchen Regeln. Also das heißt, wir müssen in vielerlei Hinsicht einfach auf tatsächlich etwas pochen, was wir als ein eigenes Commitment bezeichnen. Also wir müssen die Leute überzeugen. Es hat nun mal aber nicht funktioniert. Das war ja tatsächlich der politische Weg. In Bayern beispielsweise wurde so geworben, das kann man authentisch, weil wir eben hier in Bayern tatsächlich diese Sendung machen und das verfolgt haben, es hat nicht funktioniert, weil die Leute sich nicht dran gehalten haben und dann musste man sozusagen einen Schritt weitergehen. Es ist trotzdem immer eine ganz, ganz schwierige Sache, weil immer dann, wenn es irgendwie um den eigenen Körper geht und eben eine Notwendigkeit, weißt du, dann ist es tatsächlich problematisch. Das ist eigentlich auch ganz schön krass ist, muss man auch sehen, weil natürlich Leute währenddessen beispielsweise sehr hochproblematische Substanzen zu sich nehmen. Ja? Beispielsweise Fleisch, was nicht zertifiziert ist, vielleicht Rauchen, was gesundheitsgefährdend ist, Alkohol und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich nicht staatlich verordnet. Das ist eben genau die Problematik. Also wenn ich dir jetzt sage, du musst das und das tragen, du musst ein Signe tragen oder du musst ein Kopftuch tragen und so weiter. Und so funktioniert ja auch die Debatte mit den Kopftüchern. Das ist sozusagen irgendwann tatsächlich oftmals dieses Argument kommt, nicht nur, dass andere Kopftücher tragen und man sich daran stört, sondern man hat Angst, dass man irgendwann auch Kopftücher tragen müsste. Ja? Und, aber das ist also meines Erachtens zutiefst psychologisch, aber ein eigenes Thema, was wir unbedingt nochmal angehen sollten.
Aber dieses Relevanzthema ist natürlich dann auch wichtig, wenn wir wirklich von diesen ja zu fälschlicherweise angenommenen Verschwörungstheorien sprechen. Denn diese Theorien können ja trotzdem für viele Menschen relevant sein, weil sie daran glauben, weil sie sie verbreiten. Und deshalb muss man sich damit auseinandersetzen. Also ein gutes Beispiel ist, denke ich, Impfen, wo es natürlich die Gefahr von Impfschäden gibt, bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es von verschiedenen Leuten propagiert wird. Und viele Eltern haben Sorge deshalb. Und deshalb werden auch jetzt aus dem rein volkswirtschaftliches Argument ganz viele Studien finanziert, die zum Beispiel aufklären sollen, ob Autismus wirklich durch Impfen hervorgerufen wird. Dabei wird vollkommen vergessen, dass die Ursprungsstudie, die diese Verschwörungstheorie oder diese Verschwörungserzählung in die Welt gesetzt hat, wissenschaftlich nicht mehr haltbar ist, zurückgezogen wurde. Der Autor darf nicht mehr als Arzt praktizieren, die Stichprobe war zu klein. Also diese Studie kann man getrost verwerfen. Trotzdem werden enorme volkswirtschaftliche Mittel rein investiert, um abzuklären, ob Impfen Autismus auslöst. Versteht mich nicht falsch. Natürlich ist es wichtig, Folgeschäden bei Impfung abzuklären. Das ist einfach im normalen Medikamentenzulassungsprozess ein Teil. Aber es verschiebt ein bisschen das Bild. Wenn wir nämlich sagen, okay, gut, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, die Ursache für den oder die vermeintliche Ursache für Autismus herauszufinden, verschiebt es vielleicht ein bisschen das Bild und vernachlässigt diejenigen, die wirklich Autismus haben und die auch der staatlichen Hilfe bedürfen und der Hilfe des Sozialstaats bedürfen. Aber diese Mittel werden umverteilt oder allgemein werden Mittel nicht unbedingt darauf verwendet, sondern fließen eventuell in Projekte, die etwas erforschen, was eigentlich längst evidenzbasiert verworfen werden kann.
Das ist aber genau, also das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir immer wieder auch auf gesicherte Punkte zurückkommen müssen. Also zum Beispiel mit dem Paper, was du gerade, mit diesem wissenschaftlichen Artikel, das du gerade angesprochen hast, das ist ja tatsächlich, das kannst du nachlesen, es gibt eine rechtsgültige Verurteilung des Autoren und so weiter. Diese Sachen muss man deutlicher kommunizieren. Weil das Problem ist, diese Argumente kommen immer wieder. Es ist repetitiv und natürlich ist es so, du wirst Seiten finden, wo dieser Artikel immer noch runterladbar ist. Natürlich gibt es das immer noch, aber der wissenschaftliche Prozess ging weiter und man muss immer an dem heutigen wissenschaftlichen Prozess sozusagen anknüpfen. Und das passiert tatsächlich auch in Verschwörungstheorien häufig, dass man an etwas anknüpft, beliebig, das macht gute wissenschaftliche Theorie tatsächlich nicht, dass sie auf alte Fakten zurückgreift, die schon widerlegt worden sind, sondern tatsächlich immer wieder die aktuellen und auch widersprüchliche Ergebnisse und auch kontradiktive Ergebnisse tatsächlich einbezieht. Das ist wichtig, dass man darauf immer hinweist. Also, dass die Quellenlage eben meist sehr, sehr viel breiter ist und sehr, sehr viel vielfältiger ist.
Und im Falle des Impfen eben sagt, dass es extrem wahrscheinlich ist, dass es keine Assoziation zwischen Impfung und Autismus gibt. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese Verschwörungstheorie, dass wir sagen, okay, Bill Gates hat Covid-19 in die Welt gesetzt, um ganz viel Geld zu verdienen durch Impfung. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, wie wahrscheinlich ist das? Dann hat Klaus das Argument gesagt, naja, durch Impfung verdient man eigentlich nicht viel Geld.
Richtig, also ich muss das sozusagen klarstellen, relativ viel weniger Geld als mit anderen Medikamenten, das ist mein Argument. Und zweitens wahrscheinlich noch viel, viel weniger als mit einer sehr, sehr gut gehenden Softwarefirma, die ja die Transition hin zu diesen Cloud-Techniken und so weiter auch sehr, sehr gut verstanden hat. Also Microsoft ist selber immer noch eine sehr, sehr erfolgreiche Firma. Bill Gates ist einer der reichsten Menschen der Welt nach wie vor. Und wir wissen aber auch, und das ist ein schweres Indiz gegen diese Hypothese, er hat einen riesigen Teil seines Vermögens tatsächlich in eine Stiftung gebunden. Und Das darf man sich nicht so vorstellen, nur weil da sein Name draufsteht, dass er sich da immer mal wieder Gelder rausnimmt und dann kauft er sich mal wieder eine Yacht oder ein Flugzeug und so weiter, sondern eine Stiftung ist eine Stiftung. Die hat ein Stiftungsziel, die hat eine Verwaltung und da kannst du nicht einfach Gelder rausnehmen, sondern sie sind, da gibt es ein Stiftungsziel, das erfüllt werden muss. Und insofern ist das ziemlich widersprüchlich, meines Erachtens.
Genau. Außerdem hat Bill Gates sich dieser Initiative angeschlossen, einen Großteil seines Vermögens nach seinem Tod zu spenden. Wenn man jetzt also sagt, okay, er möchte ganz viel Geld scheffeln und dann hat er das am Ende und er verschenkt es einfach, dann hat man plötzlich wieder einen Widerspruch, weil das, aus dem zynischen, diabolischen Gangster wird im nächsten Schritt wieder der Philanthrop. Also das beißt sich eben auch und dementsprechend wird es halt wieder ein bisschen unwahrscheinlicher.
Ganz genau. Und eben das, was ich vorhin als Persönlichkeitsmerkmal identifiziert habe, und das ist eben ein sehr starkes psychologisches Argument, zählt hier eben auch. Er hat schon sehr, sehr früh angefangen, sein Vermögen tatsächlich in Stiftung zu setzen und tatsächlich philanthropische Projekte zu finanzieren. Das heißt nicht, dass alle Projekte super sind. Das heißt nicht, dass es da vielleicht auch Probleme gibt. Das können wir, also ich kann es nicht beurteilen. Das soll überhaupt kein Reinwaschen sein, aber es sind schwere Indizien, dass es vermutlich nicht so ist, dass er tatsächlich solche Dinge betreibt, wie beispielsweise, dass er eine Pandemie auslöst.
Und darum soll es hier eben gehen, anhand dieses Rezepts die Indizien, die Belege zu nehmen, anzugucken, im konkreten Einzelfall und dann hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit untersuchen. Liebe Zuhörer, denkt dran, dieses Rezept soll euch dabei helfen, einzelne Verschwörungstheorien dahingehend anzugucken, ob es sich lohnt, sich weiter sozusagen damit zu beschäftigen, ob es gerechtfertigt ist, sie anzunehmen. Und wenn man jetzt allerdings die ganzen Indizien dagegen sprechen, dass man am Ende bei rauskommt, man hat natürlich am Ende keinen distinkten Prozentsatz auf seinem Zettel stehen, wo man sagt, zu 7,63% trifft diese Theorie zu. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, für sich persönlich eine Annahme zu treffen und zu sagen, okay, spiele ich jetzt das Spiel mit, nehme ich das an, verbreite ich diese Theorie, leite ich die WhatsApp-Sprachnachrichten weiter, teile ich diesen Artikel und wenn ich sage, naja, nee, irgendwie passt das alles nicht, dann sollte ich das wahrscheinlich nicht tun.
Genau, und es heißt ja immer, hindsight is 2020. Rückblickend tut man sich immer leicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir im Jahr 2012 mit diesem Rezept so eine typische NSA-Verschwörungstheorie abgeklopft hätten, wären wir zu dem Schluss gekommen, da könnte was dran sein. Da waren keine Widersprüche drin, die hatten die Mittel, die hatten die Ziele. Das heißt, man hätte 2012 wahrscheinlich gesagt, könnte sein. Kann sein, dass die NSA uns alle überwacht. Wir müssen diese Möglichkeit in Erwägung ziehen, wenn wir zum Beispiel Politik planen, wenn wir Verschlüsselung diskutieren. Und 2013 wussten wir dann, stimmt wirklich. Das heißt, man kann mit diesem Prozess durchaus bei Theorien zu dem Schluss gelangen, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass da etwas dran ist. Und dann muss man sich halt auch dieser Tatsache stellen und überlegen, wie gehen wir damit um, wenn da was dran sein könnte. Ja, wie diskutieren wir das? Wie geht die Politik damit um? Wie können wir weiter forschen? Wie können wir weiter schauen, diese Wahrscheinlichkeiten vielleicht auch empirisch zu fassen? Also es ist nicht ein Rezept, was immer nur dazu führt, schöne Theorie, aber falsch, sondern auch vielleicht schwierige Theorie, aber nicht ganz unwahrscheinlich. Und nun, also dieses und nun, ja, auch da sind Psychologen vielleicht gefragt, dabei zu unterstützen, wie man dann damit umgeht.
Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle im Grunde genommen mindestens einer Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung anhängen oder sie zumindest für hochplausibel halten. Welche das sind, das unterscheidet sich dann natürlich. Es unterscheidet sich auch, ob dieses Anhängen der Theorie dann in strafrechtlich relevante Hetze oder in politische Agitation umschlägt. Aber wir müssen uns frei machen von diesem Wir Guten, die ja die Wahrheit total durchschauen, gegen die Bösen. Also Verschwörungstheorien sind in allen politischen Lagern zu finden und sei es im linken Lager über den illegalen Drohnenkrieg, der von Rammstein ausgeführt wird. Ich meine, wir haben Indizien dafür, aber ganz sicher wissen wir es nicht. In der rechten Szene ist es dann, sind es dann die antisemitischen Verschwörungstheorien, die natürlich in grässliche Verbrechen umschlagen. Und ich will die jetzt auch auf keinen Fall gleichsetzen. Ich möchte einfach nur zeigen, dass Verschwörungstheorien von unterschiedlicher Relevanz, von unterschiedlicher Stärke durchaus etwas vollkommen Normales sind und jeder in einer gewissen Art und Weise sie verbreitet und ihn anhängt. Das klingt jetzt erstmal total erschreckend, ist es aber nicht, solange man immer diese Einzelfallanalyse durchführt und für sich entscheidet, inwieweit diese Verschwörungstheorien, die eventuell eben in diese Hetze münden können, für einen persönlich zutreffend sind und ob man dieses Spiel mitspielen möchte oder nicht.
Ja, dann danke, Niklas. Was meinst du, Klaus? Also wir lehnen die jetzt einfach mal ab, diese Verschwörungstheorie, weil unsere Prüfung hat ergeben, die Probleme liegen woanders.
Genau, also ganz kalt, kognitiv sozusagen, die Prüfung hat ergeben, dass es in vielerlei Hinsicht nicht verfolgenswert ist. Und wir uns vielleicht auf andere Sachen konzentrieren sollten. Vielleicht sind das auch tatsächlich weitere Theorien, kann sein. In jedem Fall sollten wir uns engagieren, diese Pandemie einzudämmen mit wirkungsvollen Mitteln. Und in dem Sinne bleibt es gesund. Servus.
Jo, ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.